DW Menschen und Märkte.
Wirtschaft unter Corona-Schock. Besserer Schutz vor Firmenübernahmen durch ausländische Investoren. Wie die Mafia versucht, von der Corona-Krise zu profitieren und kein Geld für Hamsterkäufe in Mexiko. Das sind unsere Themen. Ich bin Klaus Ulrich. Die Corona-Pandemie löst eine schwerwiegende Rezession in Deutschland aus. Die Wirtschaftsleistung werde in diesem Jahr um 4,2% schrumpfen. Das erwarten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten. Timo Wollmershäuser ist der Konjunkturchef des Münchner IFO-Instituts und hat am Frühjahrsgutachten mitgewirkt. Ich habe ihn gefragt, warum er trotz der verheerenden Zahlen auf eine zügige Erholung setzt, eigentlich also sogar recht optimistisch ist.
Das ist die schwerste Rezession, die wir jemals hatten. Ein Rückgang von 10% im zweiten Quartal. Einen so starken Rückgang in einem Quartal hatten wir noch nie. Das ist jetzt nicht besonders optimistisch. Was sich unterscheidet von der Weltfinanzkrise 2008, 2009 ist, dass wir glauben, dass die Erholung wieder relativ zügig kommen wird. Und das hat natürlich mit der sozusagen Ursache zu tun, die uns in diese Rezession gebracht hat.
Nämlich?
Ja, es handelt sich hier um staatliche Maßnahmen, ein staatlich verordneter Shutdown, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Und wir gehen einfach in unserer Prognose davon aus, dass dieser Shutdown zeitlich begrenzt ist. Derzeit nehmen wir an, dass das Ganze Ende April aufgehoben wird. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das eine richtige Annahme ist. Aber wenn der Shutdown aufgehoben wird, dann wird die wirtschaftliche Aktivität wieder hochgefahren. Die wird sicherlich nicht von 0 auf 100 wieder hochgefahren. Das wird eine gewisse Zeit dauern. Also die Erholung wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wir gehen aktuell davon aus, dass die Erholung weitgehend im nächsten Jahr abgeschlossen sein wird. Aber das ist dann doch eine wesentlich kürzere Rezession, als wir das während der Weltfinanzkrise hatten, wo das doch sich über anderthalb Jahre hingezogen hat.
Aber besteht nicht die Gefahr, dass viele Branchen in der jetzigen Krise vollkommen auf der Strecke bleiben?
Die Gefahr besteht natürlich, genau. Wir haben hier unterstellt, dass es zunächst mal zu keinen Insolvenzwellen kommt. Hinter dieser Annahme steckt einfach, dass wir glauben, dass der Schutzschild, den die Bundesregierung aufgespannt hat, wirkt. Es werden ja viele hundert Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, dass eben wir keine Unternehmen verlieren, dass kein Unternehmen auf der Strecke bleibt. Ob das am Ende so funktioniert, das ist dann natürlich eine Frage. Zunächst mal ist der Schutzschild weitgehend offen. Er ist auch weitgehend unbegrenzt. Insofern, da ist eine gewisse wirtschaftspolitische Unterstützung da. Und wenn es eben so kommt, wie wir annehmen, dass die Unternehmen eben nicht auf der Strecke bleiben, dann gibt es eigentlich nicht viele Gründe, warum wir dann über kurz oder lang nicht wieder zu unserem alten Aktivitätsniveau zurückkommen sollten.
Und wie schätzen Sie die Situation auf dem Arbeitsmarkt ein?
Ja, wir werden das deutlich spüren, diese Rezession. Wir werden in gewisser Weise auch einen Anstieg in der Arbeitslosigkeit sehen. Wir glauben aber, dass das Hauptventil auf dem Arbeitsmarkt nicht die Köpfe sind, also keine Entlassungen oder eben weniger Neueinstellungen, sondern dass das Hauptventil die Arbeitszeit sein wird. Das ist eine Beobachtung, die wir auch während der Weltfinanzkrise gemacht haben. Die Arbeitslosigkeit ist damals auch nur geringfügig angestiegen, aber die Hauptlast lag eben auf der Arbeitszeit. Viele Unternehmen haben damals schon Kurzarbeit in Anspruch genommen und jetzt in der aktuellen Krise sind ja die Konditionen für das Kurzarbeitergeld noch ausgeweitet worden. Man kommt leichter an Kurzarbeitergeld ran. Die Unternehmen werden noch mehr entlastet, weil etwa die Sozialversicherungsbeiträge auch jetzt vom Staat übernommen werden. Und so dass wir glauben, dass am Ende, am Hochpunkt der Krise, etwa 2,4 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit sein werden.
Für das kommende Jahr sagen Sie wieder ein Wachstum von 5,8% voraus, also fast wieder das Niveau von vor der Krise?
Genau. Wir gehen einfach davon aus, dass sich spätestens im nächsten Jahr die Ausgaben, die die Haushalte beispielsweise für den Konsum tätigen oder die Ausgaben, die Unternehmen für ihre Investitionen tätigen, was ja in der Summe dann das Bruttoinlandsprodukt ausmacht, dass diese Ausgaben wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkommen. Wir haben also jetzt in diesem Jahr, natürlich im zweiten Quartal, eine massive Einschränkung. Wir können gar nicht ausgeben, weil es den Konsum gar nicht gibt, den wir gerne haben möchten. Aber nach Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen wird der Konsum beispielsweise allmählich wieder hochgefahren. Und dann kommen wir auf das Ausgabenniveau zurück, was wir vor der Krise hatten. Bei den Investitionen glauben wir, dass es ein bisschen länger dauern wird. Es ist ja ein weltweites Phänomen. Die Unternehmen, die stark investieren, ist natürlich unsere deutschen Industrieunternehmen. Und wir glauben, dass sich da die Erholung etwas länger vollziehen wird. Einfach weil wir natürlich weltweit eine ganz ähnliche Situation haben. Die Unsicherheit ist groß. Wie wird sich die Pandemie dann wirklich weiterentwickeln? Wird es, wenn es die einzelnen Staaten schaffen, tatsächlich die Kosten zu tragen, um die Ökonomie wieder auf die Spur zu kriegen? Also von daher glauben wir, dass es da eine gewisse Verzögerung in der Erholung gibt. Aber spätestens im nächsten Jahr haben wir dann wieder das Niveau von vor der Krise erreicht. Und das führt dann rein rechnerisch zu diesen hohen Wachstumsraten, 5,8%, die Sie gerade genannt haben.
Sagt IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser über die Wirtschaftsaussichten nach der Corona-Krise. Das Thema brannte schon länger unter den Nägeln. Die Bundesregierung will die Kontrolle ausländischer Investitionen aus Nicht-EU-Staaten verschärfen und damit in strategisch wichtigen Bereichen Übernahmen deutscher Firmen erschweren. Das Bundeskabinett brachte dazu am Mittwoch eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes auf den Weg. Aus Berlin Andreas Reuter.
Die Änderung war schon vor der Corona-Krise geplant, aber der angebliche Versuch von Donald Trump, ein Tübinger Unternehmen aufzukaufen, das führend an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs forscht, warf erneut ein Schlaglicht auf die Dringlichkeit. Die Bundesregierung soll leichter eingreifen können, wenn deutsche Unternehmen aufgekauft werden sollen von Investoren außerhalb der EU. Und zwar, so Wirtschaftsminister Peter Altmaier,
im Hinblick auf die deutschen Sicherheitsinteressen. Dazu gehört für mich auch die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern, zum Beispiel auch mit Impfstoffen, kritische Infrastrukturen und einiges andere mehr.
Momentan muss zuerst nachgewiesen werden, dass eine Gefahr für öffentliche Ordnung und Sicherheit besteht, wenn das Unternehmen übernommen würde. Künftig kann die Bundesregierung bereits einschreiten, wenn es nur Anhaltspunkte für eine solche Gefahr gibt. Der Wirtschaftsminister kann die Übernahme dann prüfen und gegebenenfalls auch verbieten. Und das Know-how deutscher Firmen soll schon während dieser Prüfung geschützt sein.
Jetzt ist klargestellt, dass während der laufenden Prüfung keine sicherheitsrelevanten Informationen herausgegeben werden können. Und es werden Zuwiderhandlungen oder versuchte Zuwiderhandlungen als Straftat bzw. als Ordnungswidrigkeit eingestuft.
In einem nächsten Schritt will die Bundesregierung dann noch genauer definieren, welche kritischen Technologien vor einer Übernahme aus dem Ausland geschützt werden sollen.
So viel von Andreas Reuter. Seit mehr als 3 Wochen steht die Wirtschaft auch in Italien weitgehend still. Betriebe sind durch den Coronavirus-Lockdown in existenziellen Schwierigkeiten. Beschäftigte haben aufgrund von geringeren oder ausbleibenden Einkünften Probleme, über die Runden zu kommen. Ideale Bedingungen also für die organisierte Kriminalität, um nicht nur im Süden des Landes ihren Einfluss auszudehnen. Anti-Mafia-Experten in Italien warnen bereits. Einzelheiten von Jörg Seiselberg.
Italiens Regierung versucht, ihre finanziellen Hilfen derzeit in die Familien und die Betriebe zu bringen. Aber jemand anders war schneller. Die organisierte Kriminalität hat unendlich viel Geld und sie hat früher begonnen. Der Staat, so sehr sich beeilt, braucht für seine Prozesse Zeit. Die organisierte Kriminalität ist sofort da, ohne Regeln, sagt Anna Paola Porzio, Antimafia-Sonderkommissarin der Regierung. Betriebe, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, erklärt Porzio, seien schon immer beliebtes Opfer der Mafia. In der Regel böten Mafiosi zunächst günstige Kredite an, strangulierten dann das Unternehmen durch höhere Forderungen, ehe sie ganz übernehmen. Derzeit, sagt Porzio, seien viele Unternehmen in Geldnot, weil ihre Betriebe aufgrund der Corona-Krise geschlossen sind. Das Problem von mangelnder finanzieller Liquidität der Betriebe spielt der organisierten Kriminalität in die Hände. Betriebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und ein Staat, der mit den Hilfen langsamer ist. Für die Mafia ein ideales Szenario, sagt auch Carabinieri-General Pasquale Angelo Santo, der die Antimafia-Einheit Ross leitet. Die Unternehmen im Gastronomie- und Tourismusbereich beispielsweise könnten, wenn ihnen nicht schnell von staatlicher Seite geholfen wird, der Versuchung erliegen, Geld von der Mafia zu nehmen, in der Hoffnung, dass sie das irgendwie geregelt bekommen. Aber meist bleibt es eine Illusion, das Geld zurückzuzahlen und sich dann vom unbequemen Partner befreien zu können. Besondere Gefahr durch die organisierte Kriminalität in der Wirtschaft drohe, warnt der Carabinieri-General, wenn das Leben nach der Corona-Krise wieder anlaufe. Bereits jetzt, befürchtet Angelo Santo, könne die Mafia die soziale Situation der Menschen ausnutzen. In Palermo kauften Unzufriedene im Supermarkt ein, ohne zu bezahlen. Auf das Risiko, dass die Unzufriedenheit zu sozialem Protest wird, den die Mafia instrumentalisiert, müssen wir ein wachsames Auge haben. Vor allem in Süditalien haben Teile der Bevölkerung Probleme, die durch den derzeitigen Stopp der wirtschaftlichen Aktivitäten verstärkt werden. In Zarando von der Antimafia-Initiative Libera beobachtet, dass die organisierte Kriminalität in der Zeit der Not auf zunächst harmlose Weise versucht, sich wieder ins Spiel zu bringen. Teilweise, indem sie Lebensmittel zu den Menschen nach Hause bringen. Das mag man belächeln, aber es dient der Mafia, um Zustimmung zu gewinnen. Sie stehen als gute Menschen, als Wohltäter da. In vielen Gegenden in Süditalien ist die Mafia in den vergangenen Jahren durch die harte Hand der Polizei, aber auch durch Antimafia-Bürgerinitiativen aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgedrängt worden. Jetzt, sagt Enzarando, seien diese vermeintlich harmlosen Lebensmittelgeschenke durch Mafiosi, unter anderem in Kampagnen, aber auch in der Lombardei beobachtet worden. Das sind Personen, die das machen, die teilweise schwere Straftaten begangen haben und wichtigen Mafiafamilien angehören. Mit ihren Aktionen versuchen sie sich darzustellen als eine Art alternative Sozialhilfe. Die Regierung diskutiert noch darüber, in der Corona-Krise ein staatliches Notsozialgeld zu beschließen, um auch denen zu helfen, die keine reguläre Arbeit hatten und jetzt komplett ohne Einkünfte sind. Sie sollen ihr Geld vom Staat und nicht von der Mafia bekommen.
Jörg Seiselberg berichtete: Die Corona-Krise hat auch das Schwellenland Mexiko erfasst. Quarantäne ist ein Luxus. Viele, die von der Hand in den Mund leben, können es sich nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Fast 2/3 der arbeitenden Bevölkerung sind informell beschäftigt, das heißt, sie arbeiten auf eigene Rechnung und haben keinerlei Absicherung. Von den Ersparnissen ganz zu schweigen. Alte sollen zu Hause bleiben, aber gerade die trifft der Einkommensverlust besonders hart, weil die wenigsten eine Rente erhalten. Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
Der Taco-Verkäufer Honorio González lebt von der Hand in den Mund. So wie 31 Millionen mexikanische Arbeitnehmer hat er weder Vertrag noch Kranken- oder Arbeitslosenversicherung. Eigentlich sollen jetzt alle zu Hause bleiben. Für die über 60-Jährigen ist das sogar Pflicht. González ist 63, aber Quarantäne wäre purer Luxus. Wenn ich nicht rausgehe, um meine Ware zu verkaufen, habe ich nichts für den Unterhalt meiner Familie. Ich mache weiter, weil ich muss. Ich verkaufe sowieso schon sehr wenig in diesen Tagen, aber es reicht wenigstens noch zum Essen. Wenn ich aufhöre, habe ich nichts mehr. González verkauft seine gefüllten Maisfladen aus dem großen Korb, der auf dem Rücksitz seines Fahrrads befestigt ist. Jeden Tag steht er damit vor einem der großen Supermärkte in Mexiko-Stadt, in denen Mittel- und Oberschicht einkaufen. Seit einigen Tagen beobachtet er ihre Panikkäufe. Ich kaufe nicht hier ein, sondern auf den kleinen Märkten in meinem Viertel der einfachen Leute. Im Supermarkt ist es viel zu teuer für mich. Die Reichen füllen hier ihre Vorratsschränke. Ich kann nur das einkaufen, was ich für den Tag brauche. Für Hamsterkäufe habe ich kein Geld. Wir armen Leute leiden unter der Situation. Die Reichen können sich eindecken. Mehr als 40% der Mexikaner leben in Armut. Fast 2/3 arbeiten im informellen Sektor, also auf eigene Rechnung und ohne Absicherung. Auch ihretwegen verhängt die Regierung bislang keine Ausgangssperren und bleibt bei Empfehlungen. Taco-Verkäufer Honorio González muss jeden Monat ein für seine Einkommensverhältnisse extrem teures Medikament kaufen, weil seine Tochter chronisch krank ist und ebenfalls nicht krankenversichert. Wer so arbeitet, hat im Alter keinen Rentenanspruch. Deshalb müssen auch Salvador Frias und Franziska Morales weitermachen, obwohl sie beide fast 70 sind. Sie betreiben einen Straßenstand für frisch gepresste Säfte. Vielleicht passiert uns nichts, vielleicht stimmt das mit dem Coronavirus auch alles nicht und ist reine Politik. Ob wir nun an dieser Krankheit sterben oder ob wir verhungern, Tod ist Tod. Wir müssen für unser täglich Brot rausgehen und arbeiten, wir haben keine Wahl. Ja, wir sind schon alt, aber auch Alte müssen essen. Deshalb machen wir weiter, solange wir können. Noch werden sie dafür nicht bestraft. In der Millionenmetropole sollen in diesen Tagen 90% aller Geschäfte geschlossen werden. Die Einwohner sollen zu Hause bleiben. Viele tun das längst, auch ohne Empfehlung der Regierung.
Anne-Kathrin Mellmann aus dem ARD-Studio Mexiko war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns im Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören. Bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.